Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Vielen Dank für diese schönen Klänge vom Klavier. Die haben so richtig geholfen, hier anzukommen. Ich möchte Sie grüßen mit dem Lehrtext, der heute über diesem Ostermontag steht. Und er schließt, für die Gäste, die bei uns im Haus sind, ist das was Bekanntes, er schließt direkt an den Emmausbericht an. Da heißt es: Am Abend des ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und dazu den schönen Vers von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf: Der durch verschlossene Türen geht, wenn er den Frieden bringt, dem Zweifelnden vor Augen steht und alle Angst bezwingt, der kann auch heut den Seinen nahen, wenn sie ihn gleich nicht sehen. Sein freundlich Auge blickt sie an, das Herz kann's wohl verstehen. Und so hoffen wir, dass wir jetzt auch nicht nur mit den Ohren hören und mit dem Verstand aufnehmen, sondern auch mit dem Herzen. Gestern hat Schwester Magdalene den Auferstehungsbericht nach Lukas gelesen. Ich möchte heute den Markus-Bericht nochmal nehmen. Markus 16, die Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß, 2 Tonnen etwa. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich. So kann's gehen. Das ist die Realität. Jesus ist auferstanden und sie können es nicht fassen. Uns geht's manchmal auch so, dass wir es nicht fassen können. Quält dich ein schwerer Sorgenstein, dein Jesus wird ihn heben. Vielleicht haben Sie heute Morgen auch ein beschwertes Herz und haben einiges, was Sie bei ihm ablegen wollen. In dieser Strophe heißt es ja dann auch: Wirf dein Anliegen auf den Herrn und sorge nicht, er ist nicht fern. Wir wollen jetzt eine kurze, stille Zeit halten, in der jeder mit seinem Herrn reden kann und auch Sorgensteine bei ihm loslassen kann. Ich schließe dann mit einem lauten, hörbaren Gebet ab. Herr Jesus, lieber Heiland, du auferstandener Herr, du hast jetzt gehört, was wir in der Stille zu dir gebracht haben, und du hast es gerne aufgenommen, um einzugreifen und zu handeln. Danke, dass wir damit rechnen dürfen. Danke, dass du der Hörer des Gebets bist. Und nun schenk uns bitte, dass wir Ohren haben, die hören, aber vielmehr noch ein offenes Herz. Danke dafür. Amen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, in der Vorbereitung auf diese Tage, besonders auch auf die heutige Andacht, habe ich gedacht, am Ostermontag über dieses Thema, ich weiß nicht, ob Sie draußen geschaut haben, was wir für ein Thema haben. Ich verrate es Ihnen mal. Das Seil der Rahab aus Josua 2. Wir sind ja in dem großen Bogen alttestamentliche Spuren zu Kreuz und Auferstehung. Und wir waren da gestern auf der Wüstenwanderung bei der ehernen Schlange in 4. Mose 21. Und heute kommen wir zu Josua 2. Die Wüstenwanderung ist vorbei. Das Volk Israel ist im Ostjordanland, dieses 2 Millionen Volk, 600 Männer plus Frauen und Kinder. Ich habe Ihnen die Karte nochmal hergeholt. Da unten sind sie hergekommen und hier lagern sie jetzt gegenüber von Jericho. Und Sie wissen das sicher, sonst können unsere jungen Leute auch noch mal feste googeln, was Jericho für eine Stadt ist. Eine der ältesten Städte der Welt, auch Palmenstadt genannt. Das warme Klima, das reichlich vorhandene Wasser, der fruchtbare Boden zogen von Anfang an Siedler an. Jericho lag an einer Furt, die über den Jordan führte und hatte von daher strategische Bedeutung. Für die Israeliten hatte Jericho bei der Landeinnahme eine Schlüsselposition. Jericho war durch eine doppelte Ringmauer geschützt. Diese massive Befestigungsanlage machte Jericho praktisch uneinnehmbar. Ich habe vorher gesagt, die Wüstenwanderung ist vorbei. Mose lebt nicht mehr. Sein Nachfolger Josua steht jetzt vor der großen Aufgabe, das Land einzunehmen. Können wir uns auch vorstellen, dass den ein schwerer Sorgenstein drückte? Und in Josua Kapitel 2, Vers 1 wird uns berichtet, dass Josua Kundschafter ausschickt. Moment mal, gerade er, der selber früher ja mal Kundschafter war und der so negative Erfahrungen gemacht hatte mit den übrigen 10 Kundschaftern, damals in der Wüste bei Kadesch, 4. Mose 13, ist eine Erkundung jetzt nicht überflüssig oder gar ein Zeichen des Zweifels, nachdem Gott das Land versprochen hat? Wir wissen es auch aus dem Auferstehungsbericht, wie nahe Vertrauen und Zweifel liegen können. Und ich habe mich so gefreut, heute in Zeit mit Gott zu lesen, dass Gott den aufgescheuchten Seelen eine Nachhilfestunde über die Treue Gottes gibt. Das ist doch tröstlich. Ja, und so habe ich gedacht, dieser ganze Bericht ist praktisch auch eine Nachhilfestunde über die Treue Gottes. Sicher ist Josua in diesem Stück vom Geist Gottes geleitet und wir werden sehen, dass die Kundschafter erleben, was Gott bereits vorbereitet hat und dass sein Versprechen in Erfüllung geht. Ich lese nun mal diesen ersten Vers aus Josua 2. Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen: Geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, einer Prostituierten, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Wir merken gleich in diesem ersten Vers, wie ehrlich unsere Bibel ist. Es wird nichts verschleiert und nichts verschönigt. Unumwunden wird berichtet, dass diese beiden Kundschafter bei Rahab, einer Prostituierten, einkehren. Manchmal ist man versucht, diese Tatsache dadurch etwas zu verschleiern, dass man sagt, Rahab war eine Herbergsbesitzerin. Wahrscheinlich stimmt das sogar. Besitzer von Herbergen waren in jener Zeit oft Frauen, und den Extraservice, den sie mit ihrem Körper anboten, der war wohl im Preis begriffen. Wenn hier zwei fremde Männer einkehrten, fiel das wahrscheinlich am wenigsten auf. So kamen die Kundschafter, die ja im gewissen Sinne richtige Spione waren, dorthin. Das Urteil unserer Bibel über Hurerei ist ganz eindeutig. Gottes Wort schützt und schätzt die sexuelle Begegnung, aber stellt sie in den geborgenen Schutzraum der Ehe. Trotz dieser Eindeutigkeit wird bereits an dieser Stelle deutlich, dass Gott sein Heil vorbehaltlos allen Menschen anbietet. Tja, es bleibt nicht unentdeckt, dass da zwei Fremde sind. Und wenn ich jetzt Vers 2 bis 7 lese, dann merken Sie, die Ereignisse überstürzen sich geradezu. Josua 2, Vers 2 bis 7, ich muss wieder sagen, lesen Sie vielleicht heute diesen ganzen Abschnitt nochmal nach. Josua 2, 2 bis 7. Da wurde dem König von Jericho angesagt: Siehe, es sind in dieser Nacht Männer von Israel hereingekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen: Gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Aber die Frau verbarg die beiden Männer und sprach: Ja, es sind Männer zu mir gekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man die Stadttore zuschließen wollte, als es finster wurde, gingen sie hinaus. Ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sie aufs Dach steigen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die aber jagten den Männern nach auf dem Weg zum Jordan bis an die Pforten, und man schloss das Tor zu, als sie draußen waren, die ihnen nachjagten. Also da ging einiges fast gleichzeitig. Ja. Hier ein Durcheinander von Ereignissen. Der König schickt Vollzugsbeamte, die von Rahab die Herausgabe der Kundschafter fordern. Was denen als Spione drohte, ist natürlich klar. Doch warum gehen die Beauftragten des Königs nicht einfach in Rahabs Haus und suchen die Männer? Fürchten sie um ihren Ruf, wenn sie in das Haus einer Dirne gehen? Vieles bleibt offen. Auf jeden Fall gelingt es Rahab, die beiden zu verstecken. Hat sie rechtzeitig von der Anzeige Wind bekommen? Einiges läuft hier fast parallel. Und aus ihrer Angst heraus greift Rahab zu einer Lüge. Sie weiß sich nicht anders zu helfen. In diesem Stück steckt ihr, ich sage jetzt bewusst mal, Glaube noch in den Kinderschuhen. Sie weiß es nicht besser und versucht, sich selbst zu helfen. Hat sie lügen müssen? Ich habe heute Morgen noch mal bei Pastor Modersohn nachgeguckt und er berichtet zu diesem Vers eine Episode. Er fragt, hat sie nicht ganz recht gehandelt? Hätte sie die Kundschafter verraten sollen? Eine Geschichte wird uns helfen, die rechte Antwort zu geben. Zu dem frommen Pfarrer Oberlin im Steintal kam während der Französischen Revolution ein junges Mädchen, das sich vor den Verfolgungen der Feinde geflüchtet hatte. Ihre Eltern waren bereits ermordet worden. Nicht lange darauf kam ein Trupp Soldaten, um in Oberlins Haus nach dem Mädchen zu suchen. Ihre Fragen, ob das Mädchen im Haus sei, beantwortete Oberlin damit: Wenn ihr das denkt, dann sucht sie euch. Das taten sie auch. Sie durchsuchten alle Stuben, derweil Oberlin in seinem Herzen zu Gott um die Rettung des Mädchens schrie. Bald kamen die Soldaten wieder die Treppe herunter. Sie hatten nichts gefunden. Wie war das zugegangen? Als sie alle Zimmer durchsuchten, kamen sie auch in die Kammer des Mädchens. Der Anführer der Soldaten stieß die Tür auf und warf einen Blick in die ziemlich leere Kammer. »Hier ist sie nicht«, rief er und kehrte wieder um. Das Mädchen aber stand gerade hinter der Tür, ohne von der großen Gefahr etwas zu wissen. Sie hatte sich die Hände gewaschen und trocknete sie nun an einem Handtuch ab, das hinter der Tür hing. So konnte Gott das Mädchen retten, ohne dass Oberlin log. Und er fügt hinzu, so hätte Gott die Kundschafter auch ohne Rahabs Lüge retten können. Also man muss nicht zwangsläufig, aber sie hat gedacht, es ist hier nötig. Rahab greift zur Lüge und redet den königlichen Beamten ein, am Stadttor hätten die Wächter wohl nicht gut genug aufgepasst, sodass im Zwielicht der Dämmerung die beiden Männer ohne Schwierigkeiten die Stadt hätten verlassen können. Den Diensteifer der Boten nützt sie aus und schickt sie los, die vermeintlich Gesuchten zu verfolgen. Und so jagen sie den vermeintlich Geflüchteten nach. Rahab aber steigt zu den beiden Männern aufs Dach. Unter den Flachsstängeln, die sie zum Trocknen ausgelegt hat, ein gutes Versteck. Und was nun die Kundschafter hören, das wird denen den Atem verschlagen haben. Ich lese Ihnen mal die Verse 8 bis 11. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen hinauf auf das Dach und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser am Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, getan habt jenseits des Jordans, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt, und es wagt keiner mehr, vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Wenn das unsere Politiker heute auch so sagen würden, ja? Ich glaube, diesen beiden Kundschaftern ist die Kinnlade runtergefallen, vor lauter Staunen. Und wir hören hier ein richtiges Glaubensbekenntnis von dieser Rahab. Diese Rahab hat von Gott einen richtig prophetischen Blick bekommen, wie es um Israel steht und sie spricht das ganz richtig als Bekenntnis aus. Ich weiß, der Herr hat euch das Land gegeben. Wie sie diese Offenbarung empfangen hat, bleibt ein Geheimnis. Warum Gott gerade dieser Prostituierten diesen prophetischen Blick geschenkt hat, wissen wir nicht. Wir können nur vermuten, dass Gott gerade durch sie die Kundschafter ermutigen will und ihnen damit deutlich macht, das Land Kanaan ist für Israel als Besitz bereits beschlossene Sache bei Gott. Jahwe hat euch dieses Land gegeben. Das heißt, die Landnahme ist schon so gut wie gelaufen, weil Gott es gesagt hat. Wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. So ist jeder Widerstand nicht nur sinnlos, sondern auch gegen den Willen Gottes. Gott offenbart dieser Rahab, was er mit seinem Volk vorhat. Auch für sie als Heidin ist es sinnlos, gegen Gottes Plan zu handeln. Und Rahab beugt sich unter diesen Gott. Rahabs Verhalten spricht vom Wissen um die Lenkung der Geschichte durch den Gott, der Gott oben im Himmel, aber auch unten auf Erden ist. Sie sagt weiter in Vers 9b, ein Schrecken vor euch ist auf uns gefallen. Das erinnert ganz an das Danklied des Mose nach dem Durchzug durchs Rote Meer. 2. Mose 15, Vers 15, da erschraken die Fürsten Edoms, zittern kam die gewaltigen Moabs an. Es fiel auf sie Erschrecken und Furcht, vor deinem mächtigen Arm erstarrten sie wie die Steine, bis das Volk durchzog. Das sagte Mose nach dem Durchzug durch das Rote Meer. Der Schrecken Gottes lähmte alle ihre Kraft und ließ die Einwohner des Landes vor dem wandernden Wüstenvolk ins Wanken geraten. In Vers 9 berichtet sie nun, wie ihre Mitbewohner und die Einwohner des ganzen Landes Kanaan diesem wandernden Wüstenvolk gegenüber eingestellt sind. Ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind feige geworden oder sind verzagt geworden. Wie anders klingt das als das, was die Kundschafter und auch Josua selbst vor 38 Jahren erlebt hatten. Haben Sie es im Ohr, 4. Mose 13? Wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und wir waren es auch in ihren Augen. Das sagten die Kundschafter. Und jetzt so etwas anderes. In Vers 11, seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt geworden und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen, denn der Herr, euer Gott, ist oben im Himmel und unten auf Erden. Kein Lebensmut ist mehr in uns. Klartext, der Kampf um Jericho ist bereits entschieden. Jericho wird nicht unterliegen wegen mangelnder Befestigung, wegen militärischer Fehlentscheidungen, wegen eines Verrates, sondern weil der lähmende Schrecken Gottes über die Einwohner gekommen ist. Der Herr, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf Erden unten. Wenn wir diese Verse 9 bis 11 nochmal anschauen, dann erkennen wir ja, Rahab formuliert ein richtiges Glaubensbekenntnis mit diesen Worten. Es umfasst die Offenbarung Gottes, die ihr geschenkt wurde. Ich weiß, das Erkennen der Heilsgeschichte, das Land gehört Israel und Gottes Herrschaft über Land und Leute Schrecken Gottes. Mit dem, was Rahab wusste, stand sie aber im totalen Gegensatz zu ihrer Umgebung. Sie glaubte an diesen lebendigen, allmächtigen Gott, der im völligen Gegensatz zu den Göttern Jerichos stand. Sie glaubte an einen Gott über alle anderen Götter, einen universalen Gott. Inmitten der Kanaaniter, Ammoniter und Amoriter macht Rahab eine theologische wahre Aussage über den wirklichen Gott. Mit diesem Glaubensbekenntnis wechselt Rahab vom Reich der Amoriter zum Volk des lebendigen Gottes. Dieser Wechsel ist viel tiefer als der bloße Wechsel der Staatsbürgerschaft. Damit trat sie aus dem Reich der Finsternis in das Reich des geliebten Sohnes. Ich habe vorher etwas zagend vom Glauben der Rahab gesprochen. Aber es ist ja immer wieder ganz enorm, wie der Hebräerbrief die Glaubenszeugen beschreibt. Und in Hebräer 11 ist tatsächlich eine Rahab erwähnt. Hebräer 11, Vers 31 heißt es: Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hatte. Es war wirklich Glauben, aus dem sie gehandelt hat. Und nun bittet sie um Barmherzigkeit. Vers 12. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Haus Barmherzigkeit tut und gebt mir ein sicheres Zeichen. Zum wahren Glauben gehört dann aber auch die Entschlusskraft und der Wille, nun auch zur Gemeinde der Glaubenden zu gehören. Ganz ähnlich wie bei der Ruth. In ihrer im Glauben noch unbeholfenen Sprache bittet Rahab um Barmherzigkeit, Luther übersetzt auch Gnade. Rahab erbittet nichts anderes vom Volk Israel, als dass das Volk Israel sie mitsamt ihrer Vergangenheit oder trotz ihrer Vergangenheit in die Volksgemeinschaft aufnimmt. Sie begründet ihre Bitte damit, dass sie ja auch die zwei israelitischen Boten barmherzig aufgenommen hat. Schwört mir, sagt sie, Rahab will sicher gehen und bittet deshalb um einen Schwur. Dadurch sollen sich die Kundschafter zur Treue verpflichten. Und nun erfahren wir in Vers 13, dass die Rahab nicht nur an sich denkt. Rahabs Blick für ihre Familie. Gebt mir ein sicheres Zeichen, hatte sie in Vers 12 gesagt, dass ihr leben lasst meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben und uns vom Tode errettet. Sie denkt an ihre ganze Familie. Was für ein schöner Zug, von dem wir heute viel lernen können. Alfred Christlieb hat mal gesagt, und das ist mir sehr ins Herz gefallen, unsere Familienangehörigen haben ein Recht auf unsere Fürbitte, haben ein Recht auf unsere Fürbitte. Ihr sollt unsere Seelen vom Tode erretten, so schließt dieser Vers 13. Rahab ahnt gar nicht, was sie damit bittet. Hier denkt sie natürlich sicher zuerst ans nackte Überleben, aber wir werden heute am Schluss noch sehen, dass Rahab ja die Ahnfrau von Jesus wird. Als Stammmutter von Jesus ist diese Bitte weitaus höher erhört worden. In Vers 14 schwören dann die Männer tatsächlich, oder sagen, Vers 14, die Männer sprachen zu ihr, tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Also ganz gute Abmachung. Ja, und nun kommen wir zu dieser Fluchthilfe in Vers 15. Da ließ Rahab sie an einem Seil durchs Fenster hernieder, denn ihr Haus war an der Stadtmauer und sie wohnte an der Mauer. Wir kennen das auch aus dem Neuen Testament von Paulus, der wurde im Korb über die Mauer runtergelassen, 2. Korinther 11. Rahab selbst hatte die Verfolger in Richtung Jordan fortgeschickt. Und nun spricht sie zu ihnen, Vers 16, geht auf das Gebirge, dass euch die nicht begegnen, die euch nachjagen, verbergt euch dort 3 Tage, bis sie zurückkommen, die euch nachjagen, danach geht eure Straße. Also Fluchthilfe. Die Verfolger hat sie in Richtung Jordan geschickt, die Boten schickt sie jetzt in Richtung der Höhlen im judäischen Bergland, zum Beispiel so wie Qumran, wir kennen diese Gegend. So sind die jetzt weit genug auseinander. Und jetzt kommen wir zu diesem Abschnitt über das rote Seil der Rahab. Vers 17 bis 21. Die Männer aber sprachen zu ihr, wir wollen den Eid so einlösen, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir ins Land kommen, sollst du dies rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herniedergelassen hast, und zu dir ins Haus versammeln deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder, deines Vaters ganzes Haus. Und wer zur Tür deines Hauses herausgeht, dessen Blut komme über ihn, aber wir seien unschuldig, dass das Blut aller, die in deinem Haus sind, soll über uns kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. Wenn du etwas von dieser unserer Sache verrätst, so sind wir des Eides los, den du uns hast schwören lassen. Sie sprach, es sei, wie ihr sagt, und ließ sie gehen. Und sie gingen weg, und sie knüpfte das rote Seil ins Fenster. Noch einmal kommen die Kundschafter auf dieses rote Seil zu sprechen. Dieses Seil, mit dessen Hilfe sie runtergelassen wurden, das zeigen sollte, dass an diesem Haus der Unterschied ist. Sobald die Kundschafter weg waren, befestigte Rahab das rote Seil im Fenster. Bereits die alte Kirche sah darin einen Hinweis auf das Blut Jesu. Weil Rahab dieses Zeichen am Haus anbrachte, wohnte sie und alle, die im Haus waren, in Sicherheit. Wieder eine eindeutige Parallele zum Passahlamm. Damals hatten die Israeliten das Lamm geschlachtet und das Blut an die Türpfosten und die Oberschwelle gestrichen und waren in Sicherheit, als der Gerichtsengel durch Ägypten ging und in allen anderen Häusern der Erstgeborene sterben musste. Passa, schonendes Vorübergehen. Das Zeichen des Blutes schützte sie. So ist das Passahlamm aber auch ein deutlicher Hinweis auf den Messias, das Lamm Gottes, durch den wir verschont sind. So haben wir hier wieder eine deutliche Parallele zwischen roter Schnur und Passahlamm. Ein alter Ausleger sagte, dem Teufel zum Trotz musste es die Farbe rot sein. Und wir sehen hier wieder so diese rote Linie, den roten Faden der Heilsgeschichte. Als das Volk Israel sich vorbereitete, Ägypten zu verlassen, wurde ihnen das Blut des Passahlammes gegeben, das ihnen Sicherheit schenken sollte. Als das Volk vor dem Einzug in das Land Kanaan stand, begegnete es diesem anderen, aber ganz ähnlichen Zeichen, der roten Schnur, die aus dem Fenster einer zum Glauben gekommenen Frau hing. Ich lese jetzt noch kurz die Zwischenverse, bevor wir dann dazu kommen, dass das tatsächlich das Haus der Rettung wurde. Vers 22 bis 24, sie aber gingen weg und kamen aufs Gebirge und blieben 3 Tage dort, bis die zurückgekommen waren, die ihnen nachjagten. Denn sie hatten sie gesucht auf allen Straßen und doch nicht gefunden. Da kehrten die beiden Männer um und gingen vom Gebirge herab und setzten über und kamen zu Josua, dem Sohn Nuns, und erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war. Und sprachen zu Josua: Der Herr hat uns das ganze Land in unsere Hände gegeben, und es sind auch alle Bewohner des Landes vor uns feige geworden. Was meinen Sie wohl, was diese Ermutigung mit dem Josua gemacht hat? Das war eine Stärkung, das war ein Mutmachen ganz direkter Art. Und jetzt springen wir noch kurz zu Josua 6, und da kann ich auch wieder nur sagen, lesen Sie es doch heute irgendwann mal deutlich nach. Rahabs Haus, das Haus der Rettung. Dann kam jener Tag, an dem Josua, und Josua ist ja die hebräische Form des Namens Jesus, Josua als Vollstrecker des göttlichen Gerichtes vor Jericho stand. Schweigend umzogen die Israeliten die Stadt, an jedem Tag einmal. Begleitet von den Posaunenklängen der 7 Priester, die vor der Bundeslade hergingen. Unheimlich, rätselhaft, was soll das? Pastor Wilhelm Busch sagt, ich denke, dass die Leute von Jericho zunächst lachend das Grauen abzuschütteln versuchten, aber es war Eis in ihrem Lachen. Sie ahnten, irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Und dann kam der 7. Tag, an dem sie 7-mal um die Stadt herumzogen. Josua 6, Vers 15 bis 17. Und da stürzte Gott selbst diese doppelte Ringmauer ein. Wer in diesem Chaos die Augen offen behielt, sah etwas Seltsames. Eine einzige Mauerzacke blieb stehen, und auf diesem Mauerrest klebte ein kleines Haus, das Haus der Rahab. Ein Wunder, dass dieses auf die Mauer gebaute Haus bewahrt blieb. Am Fenster dieses Hauses hing ein rotes Seil. Dieses Haus der Rettung mitten im Gericht Gottes, ein herrlicher Hinweis, eine Verheißung auf das Kreuz Jesu, des Sohnes Gottes. Es gibt nur einen sicheren Platz mitten im Gericht Gottes, einen Ort der Bewahrung, das Kreuz Jesu. In Johannes 5, 24 heißt es, wer den Sohn hat, der kommt nicht ins Gericht, der hat das Leben. Und jetzt müssen wir aber noch zum Höhepunkt unserer Geschichte kommen. Jawohl, diese Rahab wird eine Ahnfrau von Jesus. Rahabs Geschichte führt uns noch zu einem ungeheuren Höhepunkt. Rahab lebte nach diesem Ereignis für den Rest ihres Lebens als Bürgerin im Volk Gottes. Das wird uns in Josua 6, Vers 25 gesagt. Rahab aber, die Hure, samt dem Haus ihres Vaters, alles, was sie hatte, ließ Josua leben, und sie blieb in Israel wohnen bis auf diesen Tag, weil sie die Boten verborgen hatte, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Wenn wir jetzt den Bogen ins Neue Testament spannen, dann beginnt ja Matthäus 1 mit einem Geschlechtsregister. Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit Geschlechtsregister geht, ob Sie das auch meistens überschlagen. Dieses dürfen wir nicht überschlagen. In Matthäus 1, Vers 4 bis 6 wird in der Ahnentafel von Jesus berichtet, Nachschon zeugte Salma, Salma zeugte Boas von der Rahab, Boas aber zeugte Obed von der Rut, Obed zeugte Isai und Isai zeugte David. Da sind wir dann wieder im bekannten Terrain. Aber jetzt ist es wie bei der Rut, die auch zum Volk Gottes dazugehören wollte. Aber wer war dieser Salma, der die Rahab heiratete? Wer war sein Vater Nachschon? Da müssen wir jetzt ein bisschen graben. Das vierte Buch Mose gibt uns einen Aufschluss. Noch zur Zeit Moses, etwa 39 Jahre vor diesen Ereignissen um Rahab, noch vor der Aussendung der Kundschafter, wurde ja die Stiftshütte errichtet. Und als sie fertig war, kamen 12 Fürsten aus jedem Stamm einer und brachten besondere Gaben. Der erste, der kam, war der Stammesfürst von Juda, eben dieser Nachschon. Und sein Sohn Salma heiratete die Rahab. Chronologisch ganz exakt, die Zeitspanne stimmt. Und was bedeutete das für Rahab? Eine ehemalige Prostituierte, eine Dirne, wird Frau eines Fürsten in Juda. Ob daran nicht manche Anstoß nehmen und sagen, ja, passt das denn? Und ob das passt? Das passt ausgezeichnet. Rahab steht in der Ahnenreihe von Jesus. Wenn Sie die weiterlesen, entdecken Sie insgesamt 5 Frauen, die alle in moralischem Zwielicht standen. Wahrlich, Jesus stammt nicht aus einer sündlosen menschlichen Abstammungslinie. Alle, auch eine Maria, brauchte einen Retter. Maria jubelt in Lukas 1, 47. Mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Ich muss sagen, ich liebe den Namen Heiland ungeheuer, weil mir da immer so ein pfiffiger Erstklässler vor Augen steht, der sagte, Heiland, das ist der Heilemacher. Ja, das ist der Heilemacher. Ja, der hat's erfasst. Und wir singen ja auch, Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Sünden der ganzen Welt träget dies Lamm. Sündern die ewige Erlösung zu finden, litt er aus Liebe am blutigen Stamm. Abgrund der Liebe, wer kann dich ergründen? Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Auch ein Opfer für alles, was die Rahab vorher und überhaupt in ihrem Leben verbockt hat und was wir verbockt haben. Und darum, und jetzt werden Sie vielleicht noch mal lachen, Schwester Christel hat sich schon gewundert, als ich ihr dieses Lied mitteilte für heute, darum singen wir heute ein Weihnachtslied. An Ostern ein Weihnachtslied, ja, da wird schon gelacht, okay. Aber das hat seinen Grund. Es ist das Lied, fröhlich soll mein Herze springen. Wir singen natürlich nicht die Strophen mit Er liegt in einer Krippe, aber zum Beispiel die 4. Strophe. Er nimmt auf sich, was auf Erden wir getan, gibt sich dran, unser Lamm zu werden. Unser Lamm, das für uns stirbet und bei Gott für den Tod Gnad und Fried erwirbet. Und dann auch von den letzten Strophen singen wir noch was, vor allem die Strophe 10a. Meine Schuld darf mich nicht drücken, denn du hast meine Last all auf deinem Rücken. Kein Fleck ist an mir zu finden. Ich bin klar, ich bin gar rein und klar aller meiner Sünden. Diese Geschichte von der Rahab, tatsächlich eine Nachhilfestunde über die Treue Gottes. Gott hat's im Griff und wenn er's spricht, so geschieht's. Er hat schon alles geordnet, auch in unserem ganz persönlichen Leben. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir möchten dir so danken, dass du der Sieger von Golgatha, der Auferstandene, unser lebendiger Gott bist. Und ganz gleich wäre, welche schweren Sorgensteine uns belasten wollen, du kannst sie aufheben. Wir dürfen sie immer und immer wieder neu auf dich wälzen und im Vertrauen zu dir still werden. Auch gerade jetzt in dieser vor uns liegenden Osterwoche, lass deinen Ostersieg so richtig tagtäglich, stündlich mit uns gehen. Danke, du allmächtiger Herr, danke, dass du alles im Griff hast, im Himmel und auf Erden. Und dass du uns auch gelehrt hast, zu deinem Vater, Vater zu sagen, das möchten wir jetzt auch von Herzen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.